Ich lese uns das Evangelium für diesen Sonntag. Es steht bei Lukas im 18. Kapitel und ich bitte Sie, dass Sie sich dazu erheben. Jesus nahm aber zu sich die 12 und sprach zu ihnen: Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Denn er wird überantwortet werden den Heiden, und er wird verspottet und misshandelt und angespien werden. Und sie werden ihn geißeln und töten. Und am dritten Tag wird er auferstehen. Die Jünger aber verstanden nichts davon. Und der Sinn der Rede war ihnen verborgen, und sie begriffen nicht, was damit gesagt war. Es geschah aber, als er in der Nähe von Jericho kam, da saß ein Blinder am Wege und bettelte. Als er aber die Menge hörte, die vorbeiging, da forschte er, was das wäre. Da verkündeten sie ihm: Jesus von Nazareth geht vorüber. Und er rief: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Die aber vorne angingen, fuhren ihn an, er sollte schweigen. Er aber schrie noch viel mehr: Du Sohn Davids, erbarm dich meiner. Jesus aber blieb stehen und befahl ihn, zu sich zu führen. Als er näher kam, fragte er ihn: Was willst du, dass ich für dich tun soll? Er sprach: Herr, dass ich sehen kann. Und Jesus sprach zu ihm: Sei sehend, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott. Und alles Volk, das es sah, lobte Gott. Herr, unser Gott, wir danken dir für dieses Wort an diesem Morgen und wir bitten dich, dass du es in unser Herz legst, dass es dort bleibt und wir in deinem Wort bleiben und dass wir danach in unserem Alltag Frucht bringen. Früchte der Liebe. Amen. Bitte, nehmen Sie Platz. Nun, manchmal kommst du bei der Sache einfach schlecht weg. Manchmal komme ich bei der Sache einfach schlecht weg. Du bist du eine Schülerin, da bist du ein Schüler, ein Nachfolger Jesu und verstehst gar nichts. Nicht. Verstehst einfach nicht, was das alles soll mit dem Glauben, mit dem Leben als Christ, mit dem gesamten Christentum. Was soll ich dazu schon sagen? Ich stehe gerade auf dem Schlauch, habe keine Worte dafür. Und das schon seit den Anfängen der Kirche. Mit bestimmten Situationen, die dir da widerfahren in deinem Leben, mit Leid beispielsweise, was sollst du dazu sagen? Mit furchtbaren Diagnosen vielleicht, mit jemandem, der da Angst hat in deiner Umwelt, mit schlechten Nachrichten. Und dann fühlt man sich, als ob ich nie Christ gewesen wäre, hätte da gar kein Vertrauen, habe gar keine Erkenntnis. Mir fehlt die Hoffnung, mir fehlt der Glaube. Ich stehe auf dem Schlauch. Die Jünger, die Schüler des Messias Jesu, stehen immer wieder auf dem Schlauch, das hören wir da im Neuen Testament. Sie verstehen nicht. Und gerade seine Nachfolger oder jene, die ihm voraneilen, wie es unser Predigtext sagt, stiften eher noch ein Durcheinander und spiegeln manchmal genau das Gegenteil wider von dem, was Jesus doch eigentlich predigte und ausdrückte mit seinem Leben. Verstellen anderen die Sicht, wie bei Zachäus, ein Kapitel später im Lukas-Evangelium, oder werden sogar ungehalten, sogar herzlos und meinen das mit einem guten Gewissen, wie wir das bei uns in unserem Predigtext hier haben, und hindern andere daran, den Zugang zu Jesus zu finden. Ja, manchmal stehst du, manchmal stehe ich als Christ wirklich auf dem Schlauch. Wir verstehen nicht, was der Herr gerade will von mir und von dir. Und dann sind wir manchmal eher Hindernis des Evangeliums als Multiplikatoren. Vielleicht hätte dein Glaubenszeugnis manchmal ein Gespräch gewendet, deine Mut, deine hoffnungsschaffenden Worte die Welt deine Umwelt zumindest inspiriert, deine tätige Liebe dem Mitmenschen geholfen, aber du hast es nicht begriffen, hast nichts gesagt und hast nichts getan. Nun, wir haben es in unserem Predigttext einerseits mit einer Leidensankündigung zu tun, die dritte Leidensankündigung im Lukas-Evangelium. Jesus zieht hinauf nach Jerusalem und das heißt, er wird gequält werden, er wird schließlich sterben und auferstehen. Und andererseits haben wir es mit der Heilung eines Blinden zu tun, eines Bettlers, der da sitzt, der betteln muss und der schließlich schreit und ruft: Herr, erbarme dich meiner. Das machen wir übrigens auch jeden Sonntag. Kyrie eleison. Herr, erbarme dich. Das ist das, was wir für jeden Sonntag mit in unserer Liturgie haben. Sitzen manchmal da wie Bettler am Wegesrand. Herr, erbarme dich. Und dann kommt Jesus und fragt: Was willst du denn eigentlich? Man hätte erwarten können, ja, der will eine große Gabe haben, der will eine große Spende heute mal mit nach Hause bringen für seine Familie, die ihn da immer absetzt. Das hätten manche denken können, aber er will keine Gabe, er will kein Geld, er will was ganz anderes. Warum rufst du Kyrie eleison? Zwei Themen haben wir in diesem Predigttext: die Ankündigung des Leidens und die Heilung des blinden Bettlers. Zwei doch in sich recht geschlossene Textabschnitte des Lukas-Evangeliums, die dennoch in diesem Predigttext anbefohlen und zusammengefügt sind. Warum diese beiden Texte so dicht aneinander folgen im Lukas-Evangelium? Darum haben sich Christen seit Anfängen der Kirche immer wieder einen Kopf gemacht und sind dann zu ganz unterschiedlichen Aussagen gekommen. Was hat die Leidensankündigung mit der Blindenheilung zu tun? Und warum lesen wir das so kurz vor der Passionszeit am Sonntag Esto Mihi? Da gibt es zum Beispiel einen ganz klugen Menschen, Gregor der Erste, Gregor der Große heißt er, ein Kirchenvater und Kirchenlehrer, einer der ersten Päpste in Rom, der sagte dazu: Die Menschwerdung des Gottessohns hebt die geistliche Blindheit der Menschen auf. Während umgekehrt das Heilungswunder schon eine Vorwegnahme von Ostern ist. Das kann man als eine Interpretation mit dazu nehmen. Nun, in der ersten Hälfte unseres Textes kündigt Jesus seinen Tod an. Das steht ihm bevor. Das weiß er schon. Und das ist das dritte Mal, dass er das seinen 12 Schülern sagt. Überlegen Sie mal, warum und in welchen Situationen Sie eine Aussage mehrmals wiederholen. Ich musste unweigerlich an die Erziehung von Kindern denken. Ich musste unweigerlich an die Situation in einem Konfirmandenunterricht denken. An die Situation in der Klasse, vor einer Schulklasse. Dreimal muss ich das euch sagen. Und die verstehen es immer noch nie. Vielleicht haben sie auch nie richtig zugehört. Warum sagt Jesus das dreimal? Die Jünger stehen auf dem Schlauch. Sie begreifen das nicht. Wieso bitte? Und das ist eine reale Frage. Und ich will mich da nicht über diese Jünger lustig machen. Wieso bitte soll Jesus leiden? Ich meine, wir sind heute weiter. Wir schauen aus der nachösterlichen Perspektive darauf. Aber die damaligen Zeitgenossen, die fragen sich, warum? Warum soll Jesus bitte leiden? Und dann gibt der Text die Antwort: Die Jünger aber verstanden nichts davon. Und der Sinn der Rede war ihnen verborgen. Und sie begriffen nicht, was damit gemeint war. Dreimal wurde es ihnen schon gesagt und dreimal begreifen sie es nicht. Besser kann man es nicht betonen und verdeutlichen, dass sie von all dem keine Ahnung haben. Die großen späteren 12 Apostel haben einfach nichts begriffen. Wer kann es ihnen verdenken? Was für einen Sinn soll Leid haben? Hat Leiden überhaupt einen Sinn? Hat das Verspotten einen Sinn? Hat das Quälen einen Sinn? Hat das Misshandeln, hat Gewalt überhaupt einen Sinn? Hat Tod schließlich einen Sinn? Wenn ich einen Freund hätte, wenn ich einen Lehrer hätte, einen engsten Vertrauten, so einen Herzensmenschen, und der würde mir sagen, zum dritten Mal jetzt schon, dass er verspottet werden wird, dass er gequält werden wird und dass man ihn tötet. Ich wäre damit überfordert. Ich würde versuchen, es ihm vielleicht auszureden, so schlimm wird es schon nie. Denk mal positiv. Und dann, wenn ich merke, das springt nicht an, dann komme ich vielleicht ganz euphorisch und pathetisch dazu, zu sagen, ich werde das verhindern. Niemals wird man dir das antun. Ich werde dabei sein und werde dich verteidigen. Oder ich würde einfach nur verblüfft und überfordert verstummen. Dreimal. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe dieses Leid nicht. Wer kann es den Jüngern verdenken? Sie sind nicht dumm. Sie sind Menschen, die mit dieser radikalen Liebe ihres Meisters noch nicht umgehen können. Wer kann es ihnen verdenken? Nun, warum kündigt Jesus überhaupt seinen Tod an? Warum sagt er, dass da irgendwas kommen wird? Hat ihn ja schließlich niemand gefragt. Will er Angst machen seinen Jüngern? Will er zeigen, dass er von der Zukunft schon ganz viel weiß, dass er weiter denkt als die anderen, dass er in die Zukunft schauen kann? So gibt es auch manche Ausleger, die das so betonen. Dann hieß das für mich aber letztlich, dass seine Passion, sein tatsächlicher Tod schlicht ergreifend nur eine Bestätigung seiner übermenschlichen Fähigkeiten wären. Jesus sagt es seinen Jüngern dreimal und zeigt damit, dass er diesen Weg hinauf nach Jerusalem sehr wohl kennt. Dass der Weg im Glauben, der Weg im Hoffen, der Weg im Lieben hinaufführt und auch in manches Leid führt und für ihn sogar in der Gegenwart Gottes, von der Gegenwart Gottes schließlich in die gefühlte Gottvergessenheit auch am Kreuz führt. Und er geht dort hinauf und tut es, obwohl er es weiß. Er geht diesen Weg des Leides, obwohl er weiß, was auf ihn drauf zukommt. Er geht diesen Weg im Bewusstsein, dass er gewaltsam enden wird für ihn. Doch er tut es trotzdem. Er ist nicht dem Leiden überlegen. Er ist nicht erhaben über dieses Leiden. Aber er ist erhaben trotz des Leidens. Aufrecht steht er da. Und herrschaftlich befiehlt er den um ihn herumstehenden Jüngern, dass sie den Blinden doch mal herzubringen sollen, zu ihm geleiten sollen. Das kann er nicht allein. Er, Jesus, er allein ist die Verbindung zwischen diesen beiden Textabschnitten unseres Textes. Der blinde Bettler ruft nicht trotz der Leidensankündigung, die die Jünger verstehen, die die Jünger nicht verstehen, Jesus um Hilfe an, nein, sondern erst nach der Leidensankündigung, von der er gar nichts weiß, trifft er auf diesen Jesus. Der glaubende Bettler ist nicht der Gegenentwurf zu den unverständigen Jüngern. Denn ich glaube, diese beiden Gruppen, der unverständige Jünger und der glaubende Bettler, das bist du und das bin ich, das sind wir zugleich. Und die Verbindung zwischen beiden ist Jesus, der Messias und Menschensohn, der sich der Angst vor der Zukunft stellt, der um das Leiden, der um den Tod weiß und der es trotzdem eingeht. Er geht diesen Weg hinauf nach Jerusalem, er geht ihn in Liebe. Der Glauben der Jünger und dein Glauben, der mag versagen. Die Erkenntnis der Schüler Jesu wird aufhören. Wo ich keine Worte mehr habe, keine Worte der Hoffnung mehr habe im Angesicht des Leides dieser Welt. Das Letzte, was bleibt, das Letzte, was aushält, das Letzte, was duldet, was weitergeht, was überdauert, das ist die Liebe. Da, wo Glauben und Hoffnung enden. Sie ist die größte, so wie wir es heute gehört haben. Da, wo Erkenntnis Stückwerk bleibt, ich Glauben und Hoffnung verliere. Was bleibt, ist die Liebe. Die Liebe des Retters. Die Liebe, die den Blick für den anderen nicht verliert. Die Liebe, die mich und dich in Bewegung bleiben lässt, auch wenn ich im Leiden eigentlich gerade ohnmächtig niederfallen will, wenn ich kein Wort mehr finde im Angesicht der Gewalt furchtbarer Diagnosen und Unglücksmeldungen. Es bleibt die Liebe, die mich und dich zueinander führt und uns tätig sein lässt, trotz des Leides. Uns aushalten lässt, manchmal still und stumm, manchmal mit ganz klaren Worten: Was willst du, dass ich dir tue? Manchmal mit langen Atem und beharrlicher Kraft, auch durch das Leid hindurch. Eine Liebe schließlich, die den Messias, den Davidssohn, trotz allem nicht daran hindert, den Weg zu gehen. Für dich und mit dir, für mich und mit mir. In das Leiden, in das Kreuz und schließlich darüber hinaus. Ostern. Am dritten Tage. Bis es soweit ist, geht es bergauf. Bis es soweit ist, geht es erst einmal hinauf nach Jerusalem. Einen Weg, der unseren Glauben und unser Hoffen und auch unser Lieben immer wieder fordern wird. Nicht nur in der Passionszeit, sondern jeden Tag in der Nachfolge Jesu. Bis schließlich alles vollendet sein wird. In Liebe. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und unsere Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.